Herzlich willkommen bei Unterwegs mit Merle, dem Podcast rund um meine Wanderungen vor der Haustür und auf Pilgerwegen. Ich bin Merle Schulte, Abenteuer- und Pilgerbegeisterte, und ich nehme dich mit auf meine Wanderungen, soweit dich meine Füße tragen. Ich interessiere mich für lokale Geschichte genauso wie für Zwischenmenschliches und suche verborgene Bedeutung in scheinbar trivialen Dingen. Von Haus aus bin ich Geisteswissenschaftlerin und Lehrerin. Vielleicht wecke ich deine Neugier und du lernst etwas Neues kennen. Ich bin unterwegs auf dem Jakobsweg zwischen Essen-Werden und Ratingen. Und ich habe am Werdener Kloster geparkt, da ist ein großer Parkplatz. Dann überquert man die Ruhrbrücke und dann geht es direkt runter ans schöne Ufer der Ruhr. Und es ist Sonntag, das Wetter ist milde, es ist Frühling und hier ist nicht besonders viel los gerade. Das ist schön, das mag ich sehr. In Werden, das heute der Stadt Essen zugerechnet wird, nimmt meine heutige Wanderung auf dem westfälischen Jakobsweg und auf dem Kettwiger Panoramasteig ihren Anfang. Und auch ich schaue nun auf den Anfang von Werden selbst. Denn dieser Ort ist noch älter als die Stadt Essen. Und so wie Essen geht Werden auch auf ein Stift zurück, die Abtei Werden. Werden bedeutet Furt oder Fähre und so ist der Name ein Hinweis darauf, dass es sich hier schon in vorchristlicher Zeit um eine bekannte Stelle handelte, an der sich die Ruhr bequem überqueren ließ. So fand der friesische Priester und Missionar Liutger diesen Ort gegen Ende des 8. Jahrhunderts vor und bemühte sich hier darum, seinen lang gehegten Wunsch in die Tat umzusetzen, die Gründung einer geistlichen Gemeinschaft. Der Weg führt hier immer am Leinpfad entlang. Der Leinpfad ist ein alter Treidelpfad. Also hier wurden Kähne gezogen von Pferden, die eben, oder auch von Menschen, die eben diesen Treidelpfad nutzten. Und die Kähne waren im Wasser und so wurden früher eben Waren von A nach B verschoben. Ne, und natürlich auch Kohle. Der Leinpfad ist ein alter Treidelpfad entlang der Ruhr. Er wurde gegen Ende des 18. Jahrhunderts mal auf dem rechten, mal am linken Ufer angelegt, vor allem um Kohle zum Rhein zu transportieren. Auf der Ruhr lagen die sogenannten Ruhraken. Das waren flache Frachtschiffe mit geringem Tiefgang. Abwärts Richtung Rhein konnten die Aken mit der Strömung treiben. Flussaufwärts mussten sie aber vom Ufer aus von Pferden, bisweilen auch von Menschen, gezogen werden. Warum war das nötig? Die Ruhr weist viele natürliche Krümmungen auf, die den Einsatz von Segeln zwecklos machen. Die Fahrt zum Rhein dauerte von Essen-Kupferdreh aus 11,5 Stunden, die Rückfahrt etwa 18 Stunden. Sie war mit schwerer Arbeit für Mensch und Tier verbunden. Die Zugleinen wurden am vorderen Schiffsmast befestigt und waren sehr lang, tatsächlich sage und schreibe 400 Meter. Und zwar, weil sie manchmal weit ins Wasser heruntergelassen werden mussten, damit die entgegenkommenden Schiffe oder überholende Schiffe darüber hinweggleiten konnten. Die Leinpfade lagen aber nicht nur auf einer Seite der Ruhr, sodass die Pferde und ihre Treiber häufiger übersetzen mussten. Der Kohletransport auf der Ruhr und damit die Nutzung des Treidelpfades endete um das Jahr 1890. Der Leinpfad ist hier asphaltiert und ist auch ein sehr beliebter Radweg. Und mittlerweile hat es sich hier auch gefüllt. Es ist jetzt noch nicht völlig überlaufen. Es ist schönes Wetter, es ist warm, es ist trocken. Das sieht wahrscheinlich heute Nachmittag noch mal anders aus. Im Moment hält es sich noch in Grenzen. Und es gibt einige Radler, einige Jogger und Wanderer habe ich jetzt noch nicht so viele gesehen. So ganz habe ich die Geschichte der Gründung von Werden aber noch nicht erzählt. Auch Liutger reiste während seiner Missionstätigkeit viel umher und Pilgerreisen führten ihn nach Rom und Monte Cassino, dem Mutterkloster aller Benediktiner. Natürlich konnten mittelalterliche Pilger nicht bequem ausgeschilderten sicheren Wegen folgen, so wie ich das heute mache. Für sie war das Pilgern sehr viel beschwerlicher und hatte unsicheren Ausgang. Liutger nahm zahlreiche Reisen auf sich, um sich auszubilden, um seinen Glauben zu vertiefen, das Ordensleben kennenzulernen und nicht zuletzt während seiner Missionstätigkeit. Und weil ich mich für Geschichte, aber auch für Biografien interessiere, möchte ich das Leben dieses mittelalterlichen Mannes einmal genauer betrachten. Liutger oder Ludgerus, wie er latinisiert heißt, wurde um das Jahr 742 bei Utrecht als Sohn christlicher Eltern geboren und das war zu dieser Zeit noch keine Selbstverständlichkeit. Sie hießen Tiatgrim und Liafburg und gehörten dem friesischen Adel an. Liutgers Familie war wohlhabend und sehr angesehen. Schon als Jugendlicher schlug er die Laufbahn eines Geistlichen ein. Er besuchte die Utrechter Stiftsschule und erlebte das Zusammenleben in dieser Gemeinschaft unter den Fittichen des Abtes Gregor als unendlich liebevoll und freundschaftlich, obgleich er selbst sich als Ärmsten und Geringsten unter seinen Kommilitonen wahrnahm. Als Elfjähriger prägte ihn eine Begegnung mit dem Greisen Bonifatius, dem Lehrer seines Lehrers, tief. Dieser angelsächsische Mönch gilt als der Apostel der Deutschen, denn er christianisierte weite Teile Germaniens und wurde im 19. Jahrhundert heilig gesprochen. Liutger studierte in Utrecht die sieben freien Künste. Also Grammatik, Rhetorik, Dialektik, Arithmetik, Geometrie, Musik und Astronomie. Mit Mitte 20 reiste er nach England und vollendete dort seine Studien in der alten Bischofsstadt York bei dem Gelehrten Alcuin. Er wurde zum Diakon geweiht und blieb für mehrere Jahre in England. Dort widmete er sich vor allem dem Studium, wobei ihm die umfangreiche Bibliothek ein willkommener Wissensschatz war. Im Jahr 776 begann er dann mit der weiteren Missionierung von Friesland. Ein Jahr später wurde er in Köln zum Priester geweiht. Die Friesenmission war zunächst sehr erfolgreich. von Karl dem Großen selbst zum Missionsleiter für das mittlere Friesland ernannt, bereiste er Helgoland und schaffte es selbst auf dieser entlegenen Insel eine Kirche zu errichten. Doch der Aufstand der Sachsen schwappte bis nach Friesland über und viele Kirchen wurden wieder zerstört. Letzten Endes scheiterte Ljutger mit seinem Bestreben, in Friesland eine Ordensgemeinschaft zu gründen. Pilgerfahrten führten ihn nun nach Rom, wo er sich mit Papst Hadrian traf, und Monte Cassino. Dort lebte er 2 Jahre lang nach den Ordensregeln der Benediktiner, ohne jedoch ein Gelübde abzulegen. Nach den Sachsenaufständen beauftragte Karl der Große Ljutger mit der Missionierung des westlichen Sachsen, woraufhin dieser in Münster, das früher in Westsachsen lag, ein Missionsbistum gründete. Nach und nach verzeichnete er auch dort Erfolge. Trotz seiner Tätigkeit dort blieb er aber Friesland verbunden und versuchte weiterhin dort eine Ordensgemeinschaft ins Leben zu rufen, womit er aber wieder scheiterte. Von langer Hand plante er daraufhin die Gründung in Werden, was systematische Ankäufe ab 796 belegen, die er aus seinem privaten Vermögen bezahlte. Letztlich glückte ihm diese Gründung eines Benediktinerklosters um das Jahr 800 herum. So pendelte er quasi in seiner Rolle als Abt von Werden und als Missionsleiter in Münster hin und her. Ab 805 wurde Ljutger dann zum ersten Bischof des neu gegründeten Bistums Münster. Ljutger missionierte leise. Er versuchte wirklich Überzeugungsarbeit zu leisten. Das westliche Sachsen, also das heutige westliche Westfalen, war ein riesiges Gebiet mit unzähligen, ganz unabhängigen germanischen Stämmen. Es war also nicht damit getan, einfach einen Fürsten zu überzeugen, der dann den Rest der Bevölkerung praktisch mitnahm. Nein, er führte Gespräche, predigte und argumentierte. So gelang es ihm, ganz ohne Zwang auszuüben, das christliche Territorium auszuweiten. Wann genau Ljutger vom Vatikan heilig gesprochen wurde, konnte ich nicht herausfinden. Seine Attribute als Heiliger sind 2 Gänse, da er einmal sein Missionsgebiet von einer Wildgänseplage befreit haben soll. Was mich beeindruckt hat, Ljutger trat leise und bescheiden auf. Er schlug mehrere ehrenvolle Ämter aus, weil er meinte, andere seien doch viel gebildeter und besser geeignet. Und doch verfolgte er beharrlich sein Ziel und erreichte es mit seiner ruhigen und besonnenen Art. Er kam nicht mit lautem Säbelrasseln daher, sondern freundlich und voller Güte. Wie sehr ihm Werden am Herzen lag, zeigt, dass er in Werden neben der Abteikirche bestattet werden wollte. Ein Ausdruck seiner großen Bescheidenheit. Als Abt hätte es ihm zugestanden, in der Portikus der Klosterkirche beigesetzt zu werden. Ljutger starb 809 in Billerbeck. Wo ein Kloster ist, da werden Handwerker und Bauern gebraucht. Und so begannen die Menschen, sich rund um das Kloster herum anzusiedeln. Im Jahr 1317 erhielt Werden die Stadtrechte und seine eigene Stadtmauer. Werden hatte große Besitztümer im heutigen Essener Süden bis nach Heiligenhaus hin. Man nannte diese Gebiete auch das Werdener Land. Die Herrschaft der Äbte endete erst im Jahr 1803, als es säkularisiert wurde. Heute beheimaten die ehemaligen Klostergebäude die Folkwang-Universität der Künste. Seit 1929 zählt Werden zur Stadt Essen. Musik hier am Ufer ist jetzt so eine Art Allee aus Kopfweiden und hier öffnet sich die Landschaft. Hier ist direkt so eine wunderschöne, herrliche Wiese oder ein Feld, ich bin mir nicht sicher. Viele Teile hier direkt an der Ruhr werden auch zur Wassergewinnung gewonnen und werden eben nicht landwirtschaftlich genutzt. Hier ist so ein ganz winziger Yachthafen und ich gehe jetzt stramm auf Essen-Kettwig zu. Ja, hier ist Rudertraining. Die Ruderinnen sind hier unterwegs mit Trainerin. Ich dachte erst, hier wäre ein kleines Ausflugsboot. Witzig. Und hier auch Gänse im Kampf um die besten Brutplätze. Die machen einen Wahnsinnsradau gerade. Es ist einfach eine wunderschöne Stimmung gerade. So nicht zu warm, leichter Wind, Frühling. Wo man hinguckt, keimt es gerade und blüht und die Knospen springen auf. Landschaftlich super schön hier das Ruhrtal, wobei man es jetzt nicht super weit überblicken kann. Oh, da sitzt tatsächlich gerade ein Kormoran mit ausgebreiteten Flügeln. Die erkennt man ja immer daran, dass sie ihre Flügel trocknen, weil sie keine Fettschicht haben. Und der Landeanflug für den Flughafen Düsseldorf, der führt auch hier drüber. Und das Tal wird hier sozusagen nach vorne hin begrenzt, zur kurzen Seite. Die Ruhr macht hier eine scharfe Kurve und hier ist jetzt aber so ein kleiner Hügel. Also kleiner Hügel ist untertrieben eigentlich, das ist schon, geht schon richtig rauf. Ich bin gespannt, ob mein Weg da jetzt auch drüber führt. Ich weiß nämlich, dass man die Ruhr auch einen Teil verlässt. Man geht vor Kettwig den Berg hinauf und dann wieder runter und dann auf der anderen Seite von Kettwig sozusagen wieder weiter. Ja, ich dachte mir gerade, schon lange kein Pilgerzeichen mehr gesehen und ich habe den Abzweig den Berg hinauf tatsächlich verpasst. Ich habe aber auch keinen Hinweis gesehen. Ich habe gar kein Pilgerzeichen gesehen. Naja, das ist hier aber trotzdem schön. Das führt auch wieder auf den Jakobsweg. Ich gehe jetzt einfach weiter an der Ruhr entlang. Ich denke mal, durch den Wald da oben wäre es ein bisschen einsamer. Das macht aber nichts. Hier ist es auch sehr, sehr schön. Ich bin jetzt gerade am Kattenturm vorbeigekommen und das ist so eine Ruine. Da muss ich aber auch noch mal was drüber herausfinden. Sieht wirklich aus, wie wenn ein Maler der Romantik eine Ruine malen würde. Also wirklich so ein halber abgebröckelter Turm mit einem rundbögigen Fenster, also richtig pittoresk hier im Ruhrtal. Der Kattenturm ist Teil der Ruine von Burg Luttelnau, der einzigen Motte an der Ruhr. Mit Motte ist hier nicht das Tierchen gemeint, sondern ein bestimmter mittelalterlicher Burgentyp, nämlich Turmhügelburgen. Sie wurden turmförmig auf künstlich aufgeschichteten Erdhügeln errichtet. Nicht so die Burg Luttelnau. Ausgrabungen haben ergeben, dass sie auf einer natürlichen Ruhrinsel errichtet wurde und erst nachträglich eingemottet wurde. Ja, so heißt das wirklich. Die Bezeichnung Kattenturm kam erst im 19. Jahrhundert auf, als die Burg schon eine Ruine war. Und ob es hier um Katzen geht oder die Katten, den germanischen Volksstamm, der hier angeblich einen Schatz bewacht haben soll, ist unklar. Da der Kattenturm aber schon zu Kettwig gehört, dessen Name ja auch auf Katzen zurückzuführen ist, ist anzunehmen, dass es hier früher wohl viele Wildkatzen gab. Die Burg war einst ein Lehen der Abtei Werden und als solches an die Herren Luttelnau vergeben. Über dieses Geschlecht ist nur wenig bekannt, außer dass sie über die Jahrhunderte immer wieder Ausbesserungen und Umbauten an der Burg vornahmen. Als das Geschlecht im Jahr 1417 ausgestorben war, ging die Anlage als Lehen an Heinrich von Öfte, der sie ganz verfallen ließ. Im 16. Jahrhundert wird die Burg schon als gänzlich verlassen im Lehnsregister erwähnt, wurde aber wohl von den Herren von Öfte noch als Gefängnis benutzt. Durch Öfte werde ich auf dieser Wanderung noch kommen. Schloss Öfte ist gut erhalten und beherbergt heute einen Golfclub. Es liegt aber nicht direkt am Kettwiger Panoramasteig und ist auch nicht zu besichtigen. Ich bin jetzt eigentlich in Kettwig, noch nicht ganz im Zentrum, nach 6,5 Kilometern. Ich habe jetzt gerade diese alte Eisenbahnbrücke unterquert. Die ist ziemlich sehenswert, ganz grün von Grünspan. Und ja, hier gibt es schon richtig nette Wohnhäuser auch am Ufer. Und Kettwig ist eine richtig alte Stadt und hat einen kleinen mittelalterlichen Stadtkern. Total sehenswert, finde ich. Und hier ist die Ruhr ein kleines bisschen aufgestaut, wird hier stark verbreitert künstlich. Und ja, hier gibt es auch kleine Ausflugslokals, eine Eisdiele. Also die Kettwiger Innenstadt ist total sehenswert. Ja. Heute ist es ein Stadtteil von Essen, aber auch allein schon durch seine Lage, nicht direkt ans Essener Zentrum angebunden durch Bebauung, steht es doch auch immer noch so für sich. Kettwig, eine Reise wert.
Kettwig ist flächenmäßig der größte Stadtteil von Essen und beeindruckt durch seine Alleinlage an der Ruhr, die hier zu einem kleinen Stausee aufgestaut ist. Das Stadtbild wird geprägt durch seine verwinkelten Gassen mit vielen Fachwerkhäusern und Rokoko-Fassaden, die sich pittoresk an den Hang schmiegen. Als eine alte Tuchmacherstadt wurde Kettwig im Zweiten Weltkrieg von Angriffen vorwiegend verschont. Und so glänzt es bis heute mit seinem historischen Stadtkern. Hier kann man wunderbar einkehren und sich eine verdiente Wanderpause gönnen. Kettwig war lange Zeit ein unabhängiger Ort, seit 1857 mit Stadtrechten und gehört erst seit 1975 zu Essen. Eine Eingemeindung, mit der die Bewohner nicht einverstanden waren. Historisch gesehen gab es um Kettwig einiges hin und her. Bis zur Säkularisation im Jahr 1803 gehörte die Bauerschaft zur Abtei Werden. Anschließend wurde Kettwig preußisch verwaltet, dann den Grafen von Berg zugeschlagen. Somit liegt es am nördlichen Rand des Bergischen Landes. Ab 1815 war der Ort wieder preußisch, erst im Kreis Duisburg, dann im Kreis Essen. Ab 1929 wurde die Stadt Kettwig nach der Auflösung des Landkreises Essen in den Landkreis Düsseldorf-Mettmann eingegliedert. Wenn man jetzt die Ortsteile Kettwig vor der Brücke, Öfte und Laupendahl betrachtet, wird es noch komplizierter. Alle wechselten mehrfach die verwaltungsmäßige Zugehörigkeit. 1975 erfolgte dann die Eingemeindung nach Essen, wo sich doch die Bewohner dem Kreis Mettmann zugehörig fühlten. Kettwig gehört kirchenrechtlich auch weiterhin zum Erzbistum Köln. Die protestantische Bevölkerung, die die Mehrheit darstellt, wechselte aber zum Kirchenkreis Essen. Kettwigs große Eigenständigkeit drückt sich weiter in der eigenen Vorwahl und in den Namen der Bahnhöfe aus. Die heißen nämlich Kettwig und Kettwig-Stausee und nicht Essen-Kettwig.
Total schön hier an diesem Stausee. Hier sind einfach so herrliche Blumenbeete voller Tulpen. Und ja, das ist jetzt hier auch eine alte Brücke, die rüber auf die andere Seite führt. Und der Stadtteil heißt dann sinnigerweise Kettwig vor der Brücke. Ich bin jetzt aber in Kettwig hinter der Brücke sozusagen, also im Hauptteil von Essen-Kettwig. Und habe gerade überlegt, ich werde mich jetzt erstmal in einen Café setzen und überlegen, wie ich jetzt weiterlaufe. Ich merke gerade, bis nach Ratingen habe ich irgendwie keine Lust. Ich hatte es ein bisschen anders in Erinnerung. Ich dachte, es geht noch weiter an der Ruhr entlang. Aber hier zweigt der Jakobsweg sozusagen Richtung Süden ab und verlässt die Ruhr. Und ich gehe jetzt da vorne in die Eisdiele.
Die Kettwiger Ruhrbrücke wurde erstmals 1282 erwähnt. Warum war sie aber so bedeutsam? Wenn man vom Rheinland aus den Hellweg, die wichtigste Handelsstraße Europas, erreichen wollte, führte der Weg über Kettwig. Die Brücke war also absolut notwendig für diese Verbindung. Immer wieder zerstörten Hochwasser und kriegerische Auseinandersetzungen die Brücke. Immer wieder bauten die Kettwiger sie wieder auf. Dabei änderte sie mehrmals ihre Lage, bis sie im Dreißigjährigen Krieg erobert und abgerissen wurde, was mehr als 200 Jahre Fährbetrieb zur Folge hatte. Schließlich wurde eine neue Brücke errichtet, die mit der alten Brücke über den Mühlengraben, wo früher die Ruhr floss, verbunden war. Mit der Anlegung des Kettwiger Stausees im Jahr 1950 wurde diese alte Brücke abgerissen und mit der heutigen Brücke ersetzt. Wenn du übrigens mehr über den Hellweg erfahren möchtest, höre doch meine erste Folge.
Ich habe ein köstliches Spaghetti-Eis gegessen und einen Cappuccino getrunken. Es ist total nett hier an dieser alten Steinbrücke. Und habe geplant, was ich jetzt tue. Ich werde jetzt am Südufer der Ruhr, also nicht direkt am Ufer, aber auf dieser Seite, den Kettwiger Panoramasteig gehen. Der Kettwiger Panoramasteig hat insgesamt 33 Kilometer und ist ein Rundweg. Davon sind ungefähr 20 auf der Nordseite und 13 auf der Südseite. Das wären jetzt also noch 13 Kilometer für mich wieder nach Werden zurück. Der hat natürlich ein paar Höhenmeter. Ne? Also ich werde jetzt nicht ganz so flott unterwegs sein, wie ich bis hierher gekommen bin. So, ich habe Essen-Kettwig jetzt hinter mir gelassen, habe die Brücke überquert und bin im Stadtteil Kettwig vor der Brücke. Hier ist auch der S-Bahnhof von Kettwig und hier kann man auch parken für umsonst. Ja, Kettwiger Panoramasteig, Südseite. Ich find's gerade wunderschön. Hier ist jetzt wieder nichts los, es ist einfach zu weit ab vom Schuss. Wer hier unterwegs ist, das sind Mountainbiker, aber das ist kein Problem. Ja, so viele sind es auch nicht. Und geht hier total schön durch den Wald. Man hat wirklich beides. Man hat Panorama, immer wieder Blicke auf die Ruhr, ins Ruhrtal. Aber ich bin hier eben auf den Ruhrhöhen und das ist eben, heißt nicht umsonst Panoramasteig. Also es geht ganz schön rauf und runter, aber richtig, richtig schön. Total zu empfehlen.
Erst 2020 wurde er eingeweiht und bietet heute eine abwechslungsreiche Rundwanderung mit tollen Fernblicken. Der Kettwiger Panoramasteig. Mit 34,5 Kilometern ist er noch einmal 7 Kilometer länger als der Baldeneysteig und weist etwa 800 Höhenmeter auf. Für eine Tageswanderung ist das wirklich eine Herausforderung. Man kann ihn aber auch bequem in zwei Teile, einen nördlichen und einen südlichen, teilen, die dann 21 bzw. 13 Kilometer aufweisen. So kann man ihn ganz bequem und gut machbar genießen. Vor allem für den südlicheren Teil sind etwas Kondition und Trittsicherheit von Vorteil. Der nördlichere Teil ist zwar länger, aber über weite Strecken asphaltiert und weist eher sanftere Anstiege und Gefälle auf. Der Steig ist übrigens sehr gut ausgeschildert, sodass man eigentlich ganz ohne weiteres Material loslaufen kann. Wer dennoch lieber mit Navigation laufen möchte, kann sich auf dem Stadtportal visitessen.de den GPS-Track herunterladen.
So, ich habe jetzt etwa 5 Kilometer hier hinter mich gelegt, von Kettwig aus, und es ist ein Traum. Ich gehe hier an voll erblühten Rapsfeldern entlang und hier ist jetzt so eine Stelle, da sieht man, glaube ich, Richtung Felbert rüber. Das ist hier schon diese typische Landschaft, die man immer wieder auch auf dem Neanderlandsteig antrifft. Ne? Diese Hügel rund um Langenberg. Und ja, ist einfach wunderschön. Wenig los. Zwischendurch kommen auch mal so parkähnliche Abschnitte. Da sind dann schon mal ein paar Spaziergänger. Aber es ist echt wenig los. Also das hätte ich nicht gedacht für so einen Sonntag im Frühling. Doch gerade ist mir entgegenkommend auch eine Wanderin begegnet. Das sah aus, als würde die den Panoramasteig in die andere Richtung laufen. Grüße gehen raus, wer auch immer du sein magst. So, Zeit für eine kleine Rast. Vor allen Dingen muss ich jetzt mal was trinken. Seit dem Cappuccino habe ich nichts mehr gehabt, ich Arme. Und hier ist eine wunderbare kleine Bank in einem engen, schmalen, grünen Bachtal voller Vogelgezwitscher.
Mein Fazit.
Ich bin etwa im letzten Kilometer vor Essenwerden und es geht hier jetzt nochmal bergab, bergab, bergab Richtung Werden runter von den Ruhrhöhen. Und Fazit: Das ist ein richtig schöner Wanderweg. Diese Seite hier, die Südseite, 13 Kilometer, bin ich tatsächlich noch nicht gegangen. Sie ist nicht ganz anspruchslos. Da sind einige sehr steile Abschnitte zu bewältigen. Gerade bei Regen kann ich mir vorstellen, dass das nicht so angenehm zu gehen ist. Heute bei Trockenheit war es total gut machbar. Wanderstücke braucht man nicht unbedingt. Bei schlechterem Wetter würde ich welche empfehlen. Ansonsten, so wie ich es jetzt gemacht habe, an der Ruhr hin Richtung Essen-Kettwig, das waren, ich glaube, 7,5 Kilometer, und dann nochmal 13 wieder zurück über den Steig. Das ist eine total schöne Tageswanderung und sehr gut machbar. Ja, wirklich wunderschön. In Kettwig kann man sich auch länger aufhalten, genauso wie in Werden, das auch eine total nette kleine Altstadt hat. Ja, man könnte also auch die Strecke halbieren und mit der Bahn einen Weg fahren. Oder man fährt zuerst, läuft dann zurück zum Auto. Das ist meistens etwas motivierender, als am Schluss dann sich um die Bahnverbindung zu bemühen, sodass man dann vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit für die Innenstädte hat.
Guten Tag.
Richtig schöne Wanderung, top.
Parken kann man übrigens entweder in Kettwig am S-Bahnhof oder in Essen-Werden auf dem Marktplatz. Oder man reist direkt mit öffentlichen Verkehrsmitteln an. Wenn ich die Tour noch einmal wiederholen sollte, würde ich sie anders herumgehen. Zuerst die etwas anstrengenderen 13 Kilometer auf dem Südteil des Kettwiger Panoramasteigs, dann gemütlich an der Ruhr zurück nach Werden. Und da bin ich nun angekommen, am Ziel, am Ende der aktuellen Folge von Unterwegs mit Merle, dem Podcast rund um meine Wanderungen vor der Haustür und auf Pilgerwegen. Schön, dass du heute zugehört hast. Wenn es dir gefallen hat, erzähl doch anderen von meinem Podcast. Ich freue mich, wenn du dich freust. Auf bald und wander mal wieder. Deine Merle.